Wir haben suchtkranke Menschen in allen Gesellschaftsschichten, ja, vom Manager bis zum Obdachlosen. Also ich würde das, fällt mir schwer hier zu sagen, dass irgendjemand besonders gefährdet ist, sondern weil das macht es ja genau aus, dass viele Faktoren eben verantwortlich sind dafür, ob ich in eine Suchterkrankung hineinrutsche oder nicht.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Mimik Staltner und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, aber oft mit Vorurteilen und Stigmatisierung behaftet ist: Suchterkrankungen. Zu Gast ist Doktorin Regina Walter-Philipp, die ärztliche Leiterin von der Suchthilfe Wien. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, was Sucht eigentlich ist, welche Faktoren zur Entwicklung einer Abhängigkeit beitragen und welche Rolle die Gesellschaft dabei spielt. Warum wird Alkohol anders wahrgenommen als andere Substanzen? Welche Herausforderungen gibt es in der Suchtbehandlung? Und was können wir von internationalen Ansätzen lernen? Außerdem sprechen wir über die Arbeit der Suchthilfe Wien, Strategien zur Schadensminderung und die Notwendigkeit, mit gängigen Mythen rund um Sucht aufzuräumen. Wie kann ein offenerer, differenzierterer Umgang mit diesem Thema aussehen? Viel Spaß beim Zuhören! Sehr geehrte Frau Doktorin Walter-Philipp, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Gespräch nehmen. Bei diesem politischen Podcast beginnen wir unsere Folgen traditionell mit der Transparenzpassage. In dieser deklarieren wir, woher wir unsere GästInnen kennen und fragen sie, ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Zu ersterem, ich habe zum Thema recherchiert und Ihnen dazu eine Anfrage geschickt. Wir kennen einander nicht und begegnen uns gerade zum ersten Mal. Zur zweiten Frage, sind Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig?
Nein, bin ich nicht.
Passt. Die aktuelle Abwasseranalyse ist in aller Munde. Wir lesen, dass Kufstein die Kokainhofburg Österreichs ist und dass das meiste Speed in Ried konsumiert wird. Spiegelt sich dieser Konsumanstieg in Ihrer Arbeit bei der Suchthilfe wider?
Abwasseranalysen machen natürlich viel Sinn. Sie bilden recht aktuelle Trends ab. Das ist für uns natürlich gut, weil immer wenn wir Daten bekommen, dann können wir natürlich auch wieder unsere Aufmerksamkeit auf aktuelle Entwicklungen lenken und auch im besten Fall einfach gegensteuern und schauen, wie können wir unsere Suchtarbeit verbessern und weiterentwickeln.
Wenn wir vielleicht bei den Basics anfangen, was genau versteht man unter einer Sucht bzw. einer Suchterkrankung?
Also als Medizinerin sprechen wir ja gar nicht von Sucht, sondern von Abhängigkeit, weil wir das als den neutraleren Begriff bezeichnen. In der internationalen Klassifikation für Erkrankungen, dem ICD-10, ist auch nur von Abhängigkeitserkrankungen die Rede. Und wir sprechen davon, wenn wir nach diesen 6 Kriterien, die in diesem Klassifikationssystem angeführt sind, wenn die zutreffen. Das heißt, eine Person ist abhängig, wenn sie ein Craving hat, das heißt, sie hat ein sehr starkes Verlangen nach einer Substanz, wenn sie unter einem Kontrollverlust leidet, das heißt, die Kontrolle über Beginn und Ende der Einnahme nicht mehr wirksam sein kann, wenn Entzugserscheinungen auftreten, wenn eine Toleranzentwicklung auftritt, das heißt, je mehr ich konsumiere, desto weniger Wirkung kann ich noch erzielen, wenn die Interessensverlust auftaucht, das heißt, alles, was man sonst gerne gemacht hat, macht man auf einmal nicht mehr gerne, verliert an Interesse daran. Und als letzter Kriterienpunkt kommt dazu, dass man praktisch weiter konsumiert, obwohl man sich der gesundheitlichen Konsequenzen bewusst ist.
Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen abhängig werden? Kann man das so sagen?
Suchtentwicklung ist ein multifaktorielles Geschehen. Also man kann das nicht an einem Punkt aufhängen. Es ist weder eine Willensschwäche, noch ist das genetisch verankert. Es sind da ganz viele Dinge, die da reinspielen. Wir sprechen auch gerne von der Suchttrias. Das heißt, dass sowohl die Person, die davon betroffen ist, mit in die Entstehung wirkt, als auch die Substanz selbst und das Umfeld. Das bedeutet, dass natürlich genetische Faktoren, was bringt ein Mensch an Ressourcen mit, wie geht er mit Problemlagen um? Wie ist die Zugriffsmöglichkeit auf Substanzen? Was ist verfügbar in einer Gesellschaft? Wie ist das Umfeld gewesen? Wo ist der Mensch aufgewachsen? Wie sind die sozialen Kontakte gewesen? Also da spielt ganz, ganz viel rein. Und deshalb kann man auch nicht sagen, dieser Mensch, also sowas, wie man früher geglaubt hat, es gibt eine Persönlichkeitsstruktur, die hier eher eine Sucht entwickelt. Das stimmt nicht.
Okay, das wäre nämlich immer eine nächste Frage gewesen, quasi, ob sowas wie einen Suchtmenschen überhaupt gibt.
Nein. Okay. Das gibt es nicht.
Aber sowas wie Suchtgedächtnis durch den Konsum von Eltern etc., ist sowas ein Thema?
Nein, weil das Suchgedächtnis hat ja nicht mit dem zu tun, was wir praktisch am Gegenüber sehen. Was schon passiert im Gehirn ist, dass wir Menschen natürlich alle, und das sind Suchtkranke wie Nicht-Suchtkranke, der Mensch hat das Verlangen nach Belohnung. Und mit einer Substanz nehmen wir sozusagen eine Abkürzung zu dieser Belohnung. Und das ist etwas, was das Gehirn dann lernt. Das heißt, mit einer Substanz erzeugen wir durch Rezeptoren, die im Gehirn vorhanden sind, werden verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet. Zum Beispiel das Dopamin, das ja auch gerne als Glückshormon bezeichnet wird. Das löst dann dieses Glücksgefühl aus, diese Belohnung im Gehirn. Und mit der Substanz beispielsweise kann es sein, dass man natürlich ein viel höheres Belohnungsgefühl hat, als man zum Beispiel durch Sex auslösen kann. Also das ist tatsächlich so. Und der Mensch lernt das. Das heißt, das ist ein Wiederholungseffekt. Ja, und irgendwann wird das sozusagen wie ein automatisierter Handlungsablauf.
Welche gesellschaftlichen Gruppen sind besonders von Suchterkrankungen betroffen und welche strukturellen Faktoren erkennen Sie da?
Auch das ist schwierig zu beantworten, weil es gibt jetzt keine Gruppe, die tatsächlich wir sagen würden, die sind jetzt besonders gefährdet. Es gibt natürlich je nach auch unterschiedlich von den Substanzen her, wir haben suchtkranke Menschen in allen Gesellschaftsschichten, ja, vom Manager bis zum Obdachlosen. Also ich würde das, fällt mir schwer hier zu sagen, dass irgendjemand besonders gefährdet ist, sondern weil das macht es ja genau aus, dass viele Faktoren eben verantwortlich sind dafür, ob ich in eine Suchterkrankung hineinrutsche oder nicht. Was bringe ich selbst für Ressourcen mit? Habe ich genug Lebenskompetenzen, um mit Problemen, die auftauchen, adäquat umzugehen? Wenn man das nicht gelernt hat, dann oder die Voraussetzungen dafür nicht mitbringt, dann funktioniert das vielleicht nicht.
Glauben Sie, dass da einfach das Bild, was die Gesellschaft von Suchterkranken hat, verzerrt ist? Das heißt, dass es gar nicht nur die armutsgefährdeten Leute sind, die an einer Sucht erkranken?
Das ist völlig richtig. Also das ist sicher ein verzerrtes Bild. Was in der Öffentlichkeit passiert, ist natürlich eine Form von Stigma. Das hat auch damit zu tun, dass lange Zeit Sucht ja nicht als Erkrankung überhaupt anerkannt war, sondern, und das ist leider heute noch häufig so in Fachkreisen vielleicht nicht mehr so extrem, aber allgemein ist es nach wie vor mit Willensschwäche in Zusammenhang wird es gebracht. Und Menschen, die zum Beispiel eine Opioidabhängigkeit haben, die werden von der Gesellschaft häufig als gefährlich oder faul oder wahrgenommen, ohne dass man genau hinterfragt, was da vielleicht los ist oder da genauer hinschaut. Und beim Alkohol ist es ja nicht anders. Ich zitiere da immer ganz gerne einen Kollegen aus dem API, der irgendwann einmal gesagt hat, in Österreich darf jeder saufen, aber alkoholkrank darf er nicht sein.
Ganz kurz vielleicht für unsere HörerInnen, die Frau Dr. Walter Philipp meint damit das Anton Brocksch-Institut, genau.
Dankeschön.
Erkennen Sie geschlechtsspezifische Unterschiede, was eine Suchterkrankung angeht?
Ich würde sagen, beim Alkohol ist es so, dass Menschen früher oder später damit beginnen. Ja, also das ist tatsächlich so, dass natürlich beispielsweise für Frauen typisch ist, dass sie Hilfssysteme normalerweise früher aufsuchen. Das kennt man schon von Vorsorgeuntersuchungen, dass es wesentlich schwieriger ist, Männer zu erreichen wie Frauen, weil sie einfach da viel reflektierter sind. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Frauen dann auch häufig einfach auch von ihrer körperlichen Konstitution auch deshalb oft früher Hilfe aufsuchen, weil sie einfach auch von dem, was der Körper dann auch verträgt, schneller an ihre Grenzen stoßen.
Sie haben vorher diese Trias angesprochen. Was ich mich bei der Recherche gefragt habe, ist, wahrscheinlich kann man es nicht verallgemeinern, aber wann bzw. wie erkennen Menschen, dass sie süchtig sind oder abhängig?
Das ist tatsächlich so, wie ich das vorher beschrieben habe mit dem Klassifikationssystem. Ich denke, das ist ein bisschen so, wenn man das Gefühl hat, dass Interessensverlust auftritt, wenn man sehr fixiert ist auf eine Substanz und fortgehen immer zum Beispiel mit Alkohol assoziiert. Also einfach, wenn man Verknüpfungen herstellt, die eigentlich nicht sein müssen, weil Alkohol zum Beispiel oder auch andere Substanzen haben meistens eine Funktion. Ja? Das heißt, ich trinke, um zum Beispiel Stress abzubauen. Wenn ich den Stress nur mehr noch mit Alkohol abbauen kann, dann muss man, wenn man so reflektiert ist, fällt einem das vielleicht auf, dass man das einfach immer als Mittel zum Zweck verwendet und nicht nur, weil jetzt einmal ein schöner Abend ist und ich kann was trinken. Da ist ja nichts dagegen einzuwenden, sondern wenn ich es wirklich auch als Funktionsmittel verwende.
Das heißt auch ein gewisser Zwang, kann man das so sagen?
Zwang wird dann, wenn praktisch der Entzug dazu kommt. Das heißt, ich brauche die Substanz, um zum Beispiel meinen Entzug zu mildern. Ich bin dann so fixiert auf die Substanz, weil ich sonst in einen Entzug hineinkomme. Dann ist es tatsächlich ein körperlicher Zwang. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass es wie ein Craving ist. Also das Verlangen wird einfach so stark, dass man dann sehr fixiert ist, um dieses Bedürfnis abzudecken.
Wenn wir uns jetzt Ihre Arbeit bei der Suchthilfe anschauen, was macht die Suchthilfe genau? Ich glaube, die Leute haben ein Bild von dem Haus auf der Gumpendorfer Straße. Aber ich glaube, Sie haben da ja mannigfaltige Angebote. Was machen Sie genau und was ist das Ziel Ihrer Arbeit?
Sie haben sich offenbar schon ein bisschen schlau gemacht. Ja, wir sind mittlerweile ein sehr großes Unternehmen. Wir haben fast 380 Mitarbeiterinnen. Und wir haben, wie Sie schon angemerkt haben, viele verschiedene Einrichtungen, die sich auch mit unterschiedlichen Thematiken auseinandersetzen. Ich persönlich bin als ärztliche Leiterin für alle medizinischen Angebote in der Suchthilfe Wien verantwortlich. Da gehört zum Beispiel dazu das Ambulatorium Suchthilfe Wien, das eigentlich aus zwei verschiedenen Bereichen besteht. Das eine sind alles illegale Substanzen und der zweite Bereich beschäftigt sich mit legalen Substanzen, mit dem Schwerpunkt auf dem Alkohol. Aber natürlich gibt es noch viele Angebote, die auch mit der Medizin verknüpft sind, zum Beispiel Check-It, die sich mit Analysen beschäftigen, mit Probeannahmen, wo man einfach sich viel mit Jugendlichen beschäftigt, mit Konsum, Partydrogen. Wir haben Angebote, wo wir versuchen, Menschen zu integrieren, zum Beispiel ein relativ neues Projekt ist das Soziallokal, wo man versucht, Menschen, die Alkohol konsumieren, an eine Einrichtung anzubieten. Da darf man trinken, aber man wird dort sehr reflektiert, betreut, hat Beratungsangebote und so weiter.
Das heißt, die Suchtarten, mit denen Sie arbeiten, sind aber substanzgebunden?
Ja, das habe ich verabsehend Ihnen mitzuteilen.
Alles gut. Was ich noch dazu fragen wollte, Ihre Angebote sind aber schon alle basieren auf einer Freiwilligkeit, oder?
Ja. Das passiert alles auf freiwillig bei uns. Bei uns sind keine Weisungen, die werden bei uns nicht betreut, diese Klientinnen.
Sie haben es vorher schon angesprochen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführlicher uns anschauen. Wie hat sich das Verständnis von Sucht und Abhängigkeit in den letzten Jahren, seitdem Sie im Business sind, quasi verändert?
Seit ich im Business bin, fürchte ich noch nicht so wahnsinnig, weil das sind wahrscheinlich schon sehr, sehr lange und langsame Entwicklungen, leider. Wenn man bedenkt, dass 1987 erst damit der Donerlass durch das Bundeskanzleramt gemacht wurde. Das heißt, seit diesem Zeitraum gibt es erst eine Substitutionsbehandlung, das ist eine Opioid-Ersatzbehandlung für Menschen mit einer Opioidabhängigkeit, dann sieht man, dass die Entwicklung noch relativ langsam ist. Was wir in Österreich zum Beispiel auch noch nicht haben, ist intravenöse Substitution. In anderen europäischen Staaten ist das längst etabliert. Was sich aber schon wirklich verändert hat, ist, dass wir von dem Paradigma der Abstinenz uns wegbewegen. Das heißt, dass wir jetzt viel zieloffener arbeiten, akzeptanzorientierter. Das bedeutet, dass die Personen, die eine Abhängigkeit entwickelt haben, auch selbst ihr Ziel vorgeben und eigentlich an der Behandlung damit auch ein Stück weit mitbeteiligt sind. Das macht was mit Menschen, wenn man einfach sieht, dass wenn man jemandem sagt, du darfst jetzt nie wieder trinken oder nie wieder rauchen, dann macht das ganz viel mit einem. Also man muss sich einmal selber vorstellen, wenn man mal Raucher war und das sagt jemand zu Ihnen, das darfst du jetzt nie wieder tun, dann ist das schon beängstigend.
Wir werden nachher nochmal genauer auf diese Entwicklungen eingehen, auch auf Schadensminimierungen, also Harm Reduction. Wenn wir ganz kurz zurückgehen, das heißt, quasi dieses Verständnis von einer Sucht, einer Abhängigkeit hat sich insofern verändert, dass man mehr auf die Bedürfnisse der Menschen schaut, kann man das sagen?
Es hat eher mit Toleranz zu tun auch. Das heißt, dass man einfach nicht mehr so verurteilend agiert, sondern tatsächlich auch akzeptiert, dass das eine Erkrankung ist, auch in den Hilfssystemen. Es ist auch nicht so, dass nicht selbst medizinisches Personal sich schwer tut mit suchtkranken Menschen. Wir haben, ich kann das als Medizinerin sagen, wir haben das nach wie vor nicht in unseren Ausbildungen drinnen. Das heißt, wir starten auch in der Medizin eigentlich mit null Wissen, wenn wir in den Bereich gehen.
Das heißt auch null Berührungspunkte einfach damit, oder?
Ja, genau. Also wenn man sich nicht aktiv für diesen Bereich interessiert und damit auseinandersetzen will, kommt man dann schon in Berührung, weil man natürlich in jeder niedergelassenen Praxis beim Hausarzt wie in jedem Spital in der Notfallabteilung mit suchtkranken Menschen in Berührung kommt. Aber bis dahin hat man nicht gelernt, wie man weder wie Sucht entsteht, noch wie man auch Kompetenzen entwickelt, Antistigma-Kompetenzen entwickelt, um solchen Menschen zu begegnen.
Wie können Sie sich das erklären, dass das nicht im Curriculum ist?
Ich glaube, dass das eben immer noch so ist, dass es einfach in der Öffentlichkeit ein Stigma. Also Stigma bedeutet ja wie ein Mahnmal, ein Merkmal, und das ist dieser Stempel, der diesen Menschen aufgedrückt ist. Und solange das nicht aufgebrochen wird, wird das auch nicht in den Studien und in den Ausbildungen drinnen sein.
Erkennen Sie diese Stigmatisierungen bei Ihrer Arbeit mit den Menschen auch? Also sind das Sachen, die Ihre KlientInnen erzählen?
Ja, weil wir das natürlich mitbekommen, wie Menschen, im Ambulatorium haben wir ein sehr niederschwelliges Angebot. Das heißt, wir haben wirklich mit Menschen zu tun, die sehr krank sind. Das heißt, die haben ja meistens nicht eine Suchterkrankung, sondern sind häufig polytoxikoman. Das bedeutet, sie konsumieren viele verschiedene Präparate oder Substanzen. Und dazu kommt, dass dann noch viele andere Probleme meistens damit einhergehen. Meistens haben sie psychiatrische Begleiterkrankungen. Sie kämpfen häufig mit Wohnungsverlust, Obdachlosigkeit etc. Und unsere Klientinnen berichten natürlich schon, dass sie im allgemeinen Gesundheitssystem, weil natürlich wir in der Suchthilfe Wien auch nicht alles abdecken können. Wir haben weder die diagnostischen Mittel, noch können wir jemanden, der beispielsweise eine Herzklappenentzündung hat, ausreichend diagnostizieren oder therapieren. Das heißt, irgendwann docken die natürlich auch in anderen Hilfssystemen an, Gesundheitseinrichtungen an, und wir bekommen dann natürlich schon die Rückmeldung, wie schwierig das für unsere Klientinnen vielfach dort ist, weil sie eventuell nicht ausreichend versorgt werden. Gerade bei Opioidabhängigkeiten ist es so, dass die natürlich auch in Spitälern dann ihre Präparate brauchen, dass auch häufig wir Rückmeldungen aus den Spitälern bekommen. Die Kolleginnen dort wissen nicht, wie sie substituieren, wie sie eben die Präparate dosieren müssen. Also das zeigt einfach auf, dass es sowohl für das Personal als auch für die Klientinnen schwierig ist, im allgemeinen Gesundheitssystem Anschluss zu finden.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Menschen mit Abhängigkeiten gibt, die jetzt nicht so, sagen wir mal, erkennbar sind. Erfahren die dann trotzdem Stigmatisierungen, oder ist es quasi wirklich dieses Klischee von die Leute, die bei irgendeiner U-Bahn-Station quasi herumlungern?
Man nennt das intersektionale Diskriminierung, was Sie hier sagen. Das ist natürlich bei unserem Klientel, also sehr, sehr multimorbides, Vielfacherkrankungen Klientel, diese Personen, da kommen viele Faktoren zusammen. Das heißt, die Patientinnen sind obdachlos, wirken vielleicht verwahrlost, konsumieren, wirken beeinträchtigt, und das ist das Bild, was dann praktisch nach außen passiert. Das heißt aber, dass genau diese verschiedenen Faktoren hier zusammentreffen, und das schürt natürlich die Stigmatisierung.
Haben Sie das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat, auch diese, sagen wir, mediale Darstellung von Sucht?
Nein, das würde ich nicht bestätigen, dass sich das verändert hat. Es ist nicht schlechter geworden. Ich glaube nur, ich war selbst Journalistin, dass gerade im Journalismus ist es wichtig, dass man gut recherchiert und einfach nicht vereinfacht darstellt, wenn man Berichte schreibt. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir natürlich von den Medien viel Einfluss, die Medien haben da viel Einfluss, und ich glaube, die könnten da tatsächlich auch einen sehr positiven Einfluss gerade bei der Sucht nehmen, wenn man gut recherchiert und sich auch gut mit dem Thema auseinandersetzt, bevor man etwas veröffentlicht.
Wie sehen Sie den Unterschied der, sagen wir, gesellschaftlichen Haltung zu Alkoholabhängigkeit im Vergleich zu anderen Suchterkrankungen bei sogenannten illegalen Substanzen?
Ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen, ja, weil das ist natürlich, wenn man das vergleicht, einmal nur epidemiologisch. Wir haben in Österreich circa 35.000 bis 40.000 Menschen, die eine schwerwiegende Opioidabhängigkeit haben. Wir haben aber 350.000 Menschen, die alkoholkrank sind. Allein diese Relation. Und das ist natürlich etwas, Alkohol ist so gesellschaftlich anerkannt bei uns, dass wir hier, man nennt das auch eine Permissivkultur, Österreich ist eine Permissivkultur, das heißt, bei uns ist der moderate Konsum von Alkohol akzeptiert. Was wir nicht akzeptieren in unserer Gesellschaft ist Rauschtrinken. Also alles, was praktisch mit Eskalation und Kontrollverlust zu tun, das wollen wir dann nicht. Aber moderat ist akzeptiert und das unterscheidet natürlich ganz massiv von den illegalen Substanzen. Und jemand, der moderat trinkt, der fällt ja vielleicht auch gar nicht auf. Ja? Der ist vielleicht ganz normal in seinem Arbeitssetting, kann übrigens auch ein Opioiderkrankter sein. Wenn er gut substituiert ist, fällt niemandem auf, dass der eine Opioidabhängigkeit hat.
Wie erklären Sie sich dieses Paradoxon, dass eigentlich Alkohol jetzt von den Zahlen her die viel größere, sagen wir, Gefahr ist oder ein viel größerer Faktor, was Suchterkrankungen angeht, aber dass es in Alkohol trotzdem so gesellschaftlich akzeptiert ist?
Das ist Kulturgut. Ja, also und dann ist der Alkohol natürlich auch von der Entwicklung zur Abhängigkeit der Prozess ein längerer. Das heißt, man kann ja tatsächlich, das ist nicht bei jedem Menschen so, ich würde das nicht pauschalisieren, aber es ist durchaus möglich, dass man 20, 30 Jahre ganz moderat konsumieren kann, ohne in eine Abhängigkeit zu rutschen. Das bedeutet aber nicht, dass nicht schon ein Problem vorhanden ist. Aber das, was nach außen sichtbar ist, ist häufig wesentlich weniger auffällig. Und dieses Bild vom, wie Sie es schon gesagt haben, vom suchtkranken, opioidabhängigen Menschen, das ist das Bild, das man halt auf der Straße sieht, aber das hat natürlich auch nichts mit der Realität zu tun, weil das ist eine kleine Gruppe der Opioidabhängigen. Es gibt eben viele, die haben, es gibt Lehrer, Manager, es gibt in jeder Gesellschaftssicht auch Menschen mit einer Opioidabhängigkeit.
Ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich mir ja auch denke, gerade wenn man am Land wohnt, man hört, weiß ich nicht wie oft, dass irgendwer quasi betrunken am Steuer ist und damit auch andere Leute in Mitleidenschaft zieht oder quasi partnerschaftliche Gewalt etc. Da finde ich sehr interessant, dass Alkohol deswegen, also trotzdem nicht als gesellschaftliche Gefahr erkannt wird. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, das ist tatsächlich so. Und das Hauptproblem, was natürlich hier auch ist, dass dafür Werbung gemacht wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass am Freitag Nachmittag, ich weiß nicht, letzte Woche war ich beim Billa, 25% am Freitag auf Alkohol. Das verführt, ja. Also natürlich, dann gehe ich am Freitag am Nachmittag mein Bier einkaufen, weil das ist besonders günstig. Also das ist natürlich, das darf ja alles vermarktet werden und auch beworben werden. Das werden Sie bei einem Opioid nicht finden. Das ist eine illegale Substanz. Das ist eine legale Substanz. Das heißt, die Möglichkeit zuzugreifen und zu trinken ist ja überall gegeben. Das muss gesellschaftlich natürlich viel anerkannter sein.
Abhängigkeit wird häufig als individuelles Problem wahrgenommen. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, Suchterkrankungen auch als gesellschaftliche Herausforderung zu betrachten?
Naja, gerade beim Alkohol muss man sagen, dass das eine Substanz ist, die den größten gesellschaftlichen Schaden anrichtet. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen alkoholerkrankt sind und wir wissen das, und das wissen wir bei ganz wenigen Substanzen, dass es tatsächlich einen monokausalen Zusammenhang mit Erkrankungen gibt. Das bedeutet, dass der Alkohol wirklich für die verantwortliche Substanz für die Entstehung einer bestimmten Erkrankung ist. Das haben wir sonst bei keiner Substanz. Und das wäre jetzt zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel, wie die alkoholinduzierte Polyneuropathie, das ist eine Nervenerkrankung, wie Magenerkrankungen, Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündungen etc. etc. Wenn man sich bedenkt, was das auch gesundheitlich an Kosten verursacht, ist das natürlich ganz enorm. Und insofern ist natürlich ein riesiges Problem, vor dem auch eigentlich die Gesellschaft steht.
Sie haben vorher schon erwähnt, dass die Entwicklungen in der österreichischen Drogenpolitik oder allgemein etwas langsam vorangehen bzw. sich langsam auswirken. Was sind Sachen, die Sie trotzdem erfahren haben, Sachen, die sich verändert haben und sich auf Ihre Arbeit ausgewirkt haben? Eben, wo Sie gesagt haben, Substitution.
Also wir haben natürlich das große Glück, in einer Großstadt wie Wien zu leben, und in Wien wird tatsächlich ganz, ganz viel gemacht für suchterkrankte Menschen und ist auch ganz, ganz viel möglich. Und ich denke jetzt zum Beispiel allein im Alkoholbereich, es gibt jetzt seit 10 Jahren Alkohol leben können, wo man wirklich versucht, zunehmend mehr auch Alkoholerkrankheit als nicht mehr nur als, also man versucht, die Erkrankung als Gesamtheit zu erfassen. Also das heißt, unsere Klientinnen werden sowohl gesundheitlich betreut, als auch psychisch betreut, psychiatrisch betreut, sozialarbeiterisch betreut. Also man macht hier ganz viel für diese Menschen und das ist schon auch einem sehr engagierten Sucht- und Drogenkoordinator der Stadt Wien zu verdanken.
Weil Sie sagen, quasi in der Großstadt Wien hat man dann viele Vorteile. Haben Sie Vergleichswerte, wie Sie das in ländlichen Bereichen wahrnehmen?
Natürlich ist das viel schwieriger. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass wir sind die größte Einrichtung Österreichs. Und ich kann es jetzt nur zum Beispiel im Substitutionsbereich ist es so, dass wir natürlich auch immer versuchen, Ärztinnen dafür zu gewinnen, diese Behandlung anzubieten. Aber das ist tatsächlich nicht so leicht. Das heißt, wir haben auch hier oft das Problem, dass wir auch Kolleginnen finden müssen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, und in einer Großstadt ist die Anbindung leichter, noch dazu, wo wir so eine große Einrichtung sind, wo wir einfach viel abfangen können am Land, ist die Versorgung oft tatsächlich nicht flächendeckend. Das heißt, die Patientinnen müssen weiterfahren, um überhaupt zu einer Versorgung zu kommen, ja? Und die Angebote sind auch wesentlich kleiner. Bei uns ist es ganz normal, dass wir hier Spritzentausch anbieten, nicht nur in Hilfseinrichtungen, sondern auch in Apotheken. Bei uns sind manche Dinge, glaube ich, schon so normal, dass das am Land sicher noch wesentlich schwieriger ist.
In Österreich entwickelte sich in den 1990er Jahren eine Veränderung hin zu einer moderneren Drogen- und Suchtpolitik. Bis dahin war die Politik stark von Repression und Strafverfolgung geprägt. Mit der Einführung von sogenannten Harm-Reduction-Maßnahmen, zu Deutsch Maßnahmen zur Schadensminimierung, begann da eine Herangehensweise, die sich stärker an der Gesundheit orientierte. Wie würden Sie die Bedeutung und Auswirkung von Harm-Reduction in der modernen Suchtmedizin beschreiben? Und wie wird dieser Ansatz in der Praxis umgesetzt? Sie haben schon erwähnt, das Substitutionsprogramm.
Ja, also Harm Reduction ist praktisch unser Credo. Ja, also um das geht es. Es geht darum, Gesundheit zu fördern und Menschen einfach auch lebensfähig zu machen, mit Alltagsproblemen zurechtzukommen, auch sich in einer Gesellschaft wieder zurechtzufinden. Und in der Suchthilfe Wien sind eigentlich alle Angebote, die wir setzen, Harm Reduction Maßnahmen. Maßnahmen, die unterstützend wirken sollen. Man darf nicht vergessen, Harm Reduction heißt nicht, dass Risiken nicht da sind. Wir versuchen nur, Schäden zu minimieren und Risiken zu minimieren. Das heißt nicht, dass es harmlos ist, sondern es soll einfach ein Angebot sein, um hier unterstützend eingreifen zu können.
Quasi Harm Reduction beinhaltet ja auch, dass es quasi nicht das ultimative Ziel jetzt die Abhängigkeit zu überwinden bzw. clean zu werden.
Genau.
Wollen Sie vielleicht noch konkretere Angebote zur Harm Reduction, die es zum Beispiel bei Ihnen in der Suchthilfe Wien gibt, erklären, einfach für unsere Hörerinnen ein bisschen greifbarer machen, was es da für Ansätze gibt?
Na, wir haben zum Beispiel in Wien, ist es ein großes Ziel, die Infektionserkrankungen zu minimieren, nämlich im Besonderen die Hepatitis B und C, insbesondere Hepatitis C, die ja häufig bei suchtkranken Menschen ein großes Thema ist. Und vor ein paar Jahren wurde bei uns schon ein Projekt gestartet, um hier diese Menschen, die einfach schwerer Möglichkeiten haben, eben wie ich es vorher schon beschrieben habe, im allgemeinen Gesundheitssystem anzudocken, hier auch Therapien bei uns anzubieten, auch für Menschen, die sonst den Zugang erschwert haben. Und das mit sehr, sehr großem Erfolg, weil man muss sich denken, dass, also es gibt jetzt eine relativ neue Therapie noch bei der Hepatitis C, die tatsächlich zu einer völligen Heilung führt und nebenwirkungsfrei ist. Ja? Und wenn diese Menschen geheilt sind, dann sind sie auch nicht ansteckend für andere Menschen. Das ist ein großer Benefit. Ja? Das heißt, sie schützen nicht nur sich selbst, sondern damit auch ihr Umfeld. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme und ein großer Erfolg für uns.
Weil Sie gesagt haben vorher, dass viele auch aus dem medizinischen Bereich irgendwie Berührungsängste haben. Gibt es da irgendwie auch so Angebote, was eine Fortbildung zur Suchtbehandlung gibt? Gibt es da sowas?
Ja, also es gibt tatsächlich jetzt speziell die OAT leicht gemacht. Das ist die Opioid-Agonistentherapie. So nennt man diese Substitutionstherapie, von der ich vorher gesprochen habe. Das ist eine Veranstaltungsreihe, wo Menschen eben eingeladen werden, um das Interesse an dieser Therapie zu steigern, um eben Menschen dafür zu gewinnen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und sonst wird natürlich versucht, auch bei unseren Präventionsangeboten auch viel Empowerment, auch im Lehrerbereich, in den Schulen wird viel gemacht, um Kolleginnen dort, um Menschen dort zu sensibilisieren, wie man mit diesem Problem umgeht.
Portugal hat 2001 einen radikalen Kurswechsel eingeschlagen und Drogenkonsum entkriminalisiert. Und der Erfolg ist auch messbar. Die Zahl der Drogentoten ist dort stark gesunken. In 20 Jahren haben sie es geschafft, die Zahl um 75% zu reduzieren. Welche Learnings könnte Österreich aus der Drogenpolitik anderer Länder, wie zum Beispiel eben Portugal, ziehen, die Ihrer Meinung nach erfolgreichere Strategien entwickelt haben?
Ich glaube, was man da immer dazu sagen muss, ist, dass das ist so ähnlich auch wie beim Cannabis, dass das ja nicht eine Legalisierung ist, sondern dass es hier um Regulierungen geht. Und das ist auch in Portugal der Fall. Also da kann man sich jetzt nicht frei irgendwo was kaufen, sondern das so einfach ist es nicht. Und mit Regulierung setzen wir uns in Österreich und in Wien natürlich sehr intensiv auseinander, weil das Ziel, das hier erreicht werden will, ist ja immer, dass Menschen reflektierter konsumieren und auch wissen, wenn sie etwas kaufen, was ist denn da überhaupt drinnen. Ja? Das ist zum Beispiel beim Cannabis ganz wichtig, das zu wissen, weil wir ja mittlerweile wissen, dass synthetische Cannabinoide zum Beispiel viel am Markt verkauft werden und da hat man keine Ahnung, wie die wirken, was für eine Konzentration ist da drinnen. Das heißt, je mehr ich über eine Substanz weiß, die ich konsumiere, umso besser ist es. Und ja, wir würden uns viel wünschen, also gerade hier, dass einfach auch Regulierungen stattfinden bei uns und auch mehr Möglichkeiten für Menschen geboten werden, weil wichtig ist, wir wollen ja nicht nur verbieten, aber wir wollen auch nicht alles frei zulassen, sondern es geht darum, dass man kontrollierte, sichere Bedingungen schafft, wo man einfach Schaden minimieren kann.
Wenn Sie die Zukunft blicken, welche Entwicklungen würden Sie sich in der Suchtmedizin und Drogenpolitik wünschen und was braucht es, damit sich die Situation für Suchterkranke in Österreich wirklich verbessert?
Viel Wissen noch, also Aufklärung, die Menschen einfach informieren, entstigmatisieren. Ich würde mir natürlich noch viel wünschen. Ich würde mir wünschen, dass auch Behandlungsmodelle, die eigentlich in Studien längst etabliert und man weiß, dass die gut ist, die Opioid-Agonisten, dass da nicht immer wieder Dinge in Frage gestellt werden, wo klar ist, dass das eigentlich sinnvoll ist. Also das ist etwas, wo ich wirklich finde, dass das sehr schade ist, dass man Dinge, die eigentlich längst etabliert sind, immer wieder mal in Frage stellt. Ich würde mir wünschen natürlich, dass wie in anderen europäischen Staaten die intravenöse Opioid-Agonistentherapie auch irgendwann Raum findet, um hier noch mehr Menschen unterstützen zu können. Ja, und im Alkoholbereich ist es, glaube ich, wichtig, den Menschen eben dieses Schamgefühl früher zu nehmen, dass man einfach, je mehr man drüber weiß, desto weniger scheut man sich, Hilfe anzunehmen. Ja, man darf drüber reden und man darf sich Hilfe holen und man soll das auch können. Ja.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback wie immer bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder bei euren FreundInnen weiterempfiehlt. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Spotify und Blue Sky. Wir freuen uns über euren Follow und noch mehr über eure 5-Sterne-Bewertungen. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. So könnt ihr alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu auch noch bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady findet ihr in den Shownotes. Zum Abschluss empfehle ich euch einen Podcast von SWR Kultur. In einer Podcast-Folge von Das Wissen geht es um die Geschichte der Kriminalisierung von Drogen. Wer schon immer mal wissen wollte, wie sich das geschichtlich entwickelt hat, sollte unbedingt reinhören. Viel Spaß beim Deep Dive. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!
Missing Link.